SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
7. November 1889. Die Teilnehmer der Plankton-Expedition kehren von ihrer Atlantik-Forschungsreise zurück.
Bei der Ausstellung Planet Ozean im Gasometer Oberhausen sitzen rund 50 Personen in einem akustisch abgeschirmten Raum und lauschen Aufnahmen aus der Tiefsee. Sie tauchen mit Orcas zur Jagd ab und hören den Unterhaltungen von Buckelwalen zu. Die Ausstellung, die noch bis November 2025 läuft, entführt das Publikum mitten ins Meer. Unter anderem mit einer 40 Meter hohen Leinwand, auf der in Schleife eine visuelle Tauchfahrt in die Tiefsee läuft. Dieser Film endet bei den allerkleinsten Meeresbewohnern, dem Plankton. Aber was ist das eigentlich, Plankton? Abgesehen natürlich vom kleinsten Bösewicht in Bikini Bottom, in der Animationsserie SpongeBob Schwammkopf. Was fällt den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung zu Plankton ein?
Dass es halt sehr viel von Walen hauptsächlich gefressen wird und sehr viele ganz kleine Lebewesen.
Plankton?
Ja.
Ziemlich kleine Lebewesen. Und viele Tiere mögen das gerne essen. Also nutzen das als Nahrungsquelle.
Plankton, das sind die Kleinstlebewesen, die Wale fressen.
Plankton ist winzig, darin sind sich alle einig. Etwas genauer beschreiben kann das Dr. Maike Vogt, Senior Researcher und Klimawissenschaftlerin an der ETH Zürich.
Da gibt es Phytoplankton. Das Phytoplankton ist eigentlich das marine Äquivalent zu den Pflanzen am Land, die Photosynthese betreiben und so Nährstoffe in Biomasse umwandeln. Und dann gibt es das Zooplankton. Das terrestrische Äquivalent dazu sind die Tiere, das im Prinzip dann diese pflanzenartigen Planktonspezies frisst und dann die Grundlage der Nahrungskette bildet für alles von Fischen, Walen, Seevögeln etc. Aber wenn man gern selber mal Plankton sehen möchte, ist die einfachste Methode, abends an einen See oder ans Meer zu gehen, auf einen Steg sich zu setzen und mit einer Taschenlampe aufs Wasser zu leuchten.
Alles, was man da schweben sehen kann, das ist Plankton. Aber gibt es denn auch eine griffige Definition?
Okay, also Plankton sind alle Organismen, die nicht gegen die Strömung im Meer oder in Seen oder in Flüssen anschwimmen können. Und das umfasst Viren, Bakterien bis hin zu großen Organismen wie Quallen.
Quallen also auch, das ist eine Überraschung. Aber klar, eine anmutig vor sich hinschwebende Qualle kommt gegen die Strömung im Meer nicht an. Alle Quallen werden also irgendwie im Ozean verteilt. Aber wie genau? Sammeln sie sich irgendwo an? Kann man das zählen? Solche Fragen stellt sich schon in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts der Kieler Meeresbiologe Viktor Hensen. Ihm beschäftigt anfangs nur der Goldbutt. Dann interessiert ihn die Verteilung der Eier des Fischs. Hensen unternimmt einige Fahrten in der Ostsee und der Nordsee und nimmt dabei Stichproben. Bald greift seine Neugier auch auf andere Schwebewesen des Meeres über. Die Gesamtheit dieser Organismen nennt er auf Griechisch Plankton, also die ziellos Umherirrenden. Hensen will antworten.
Es ist eine bekannte, aber schwer zu erklärende Tatsache, dass wir das Geschehen in der Natur uns nicht ausdenken, sondern nur auffinden können,
schreibt Hensen in Otto Krümmels Reisebeschreibungen zur Expedition. Er fasst einen kühnen Plan. Er will ein Schiff chartern, um hunderte von Proben im ganzen Nordatlantik zu nehmen. So will er das Plankton gründlich und systematisch erfassen und zählen.
Ein für diese quantitative Bestimmung eingerichtetes Netz wird leer auf den Grund hinuntergelassen, dann senkrecht mit der Mündung nach oben aufgezogen.
Und dann will er alles zählen, vom mikroskopischen Winzling bis zu Rädertierchen, Borstenwürmern, Krill und Fischlarven. Gemeinsam mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung sammelt er Geld und bekommt sogar den Segen des deutschen Kaisers. Im Juli 1889 ist es tatsächlich soweit. Hensen hat mehr Geld gesammelt, als er benötigt, und kann sein Schiff chartern und ausrüsten. Mit an Bord Experten für Zoologie, Bakteriologie, Ozeanographie, Botanik und ein Marinemaler. Am 15. Juli 1889 legt der Dampfer National in Kiel ab.
Inmitten eines stattlichen Gefolges bewegte sich der National durch den Hafen. Wiederholtes Hurra auf allen Schiffen, dreimaliges Dippen der Flaggen. Und nunmehr trennten sich die Schiffe. Der National setzte Kurs Volldampf auf den großen Belt zu.
Die Teilnehmer der Expedition sind in Entdeckerlaune. Der offene Ozean versetzt sie in Hochstimmung. So schreibt der Ozeanograf Otto Krümmel.
Wir waren nun für länger als eine Woche allein auf der weiten Wasserflur. Das Wetter war sonnig, doch frisch und kühl. Der Wind mäßig, die blaugrüne See war nur von der hartnäckigen Dünung bewegt, die unser Schiff ganz stetig rollen ließ.
Natürlich ruft allerdings die Arbeit. Und davon gibt es mehr als genug. An jedem Probenpunkt werden mehrere verschiedene Netze herabgelassen und aus bis zu 3500 Meter Tiefe vertikal wieder hinaufgezogen.
Unmittelbar nach dem Frühstück folgte der erste Planktonzug. Die Fänge wurden in Empfang genommen, sofort sortiert und konserviert, was regelmäßig die Vormittagsstunden, öfter die Zeit bis gegen 2 oder 3 Uhr nachmittags in Anspruch nahm. Die Konservierung der Fänge erstreckte sich bis in die Dunkelheit hinein.
An 126 Stellen werden so Proben genommen. Dabei legt das Schiff zwischen Nordsee, der Küste Grönlands und Kanadas, von den Bermuda-Inseln bis zu den Kapverden und Brasilien fast 16.000 Seemeilen zurück. Krümmel ist gründlich und dokumentiert sogar die Farbe des Meerwassers. Allerdings ist die Expedition auch vom Pech verfolgt. Gleich zu Anfang warnt der Kapitän vor Sturm. Im schlecht getrimmten Schiff dringt Wasser ein. Die Wellen beschädigen einen eigens für die Expedition hergestellten Untersuchungstisch. Später reißen die extra feinen Seidennetze im Wellengang. Schließlich läuft das Schiff in der Amazonasmündung auch noch auf Grund, wobei die Schraube beschädigt wird. Hansen ist genervt.
Entweder muss der Lotse mit ganz außerordentlicher Ortsunkenntnis uns festgesetzt haben, das vermag ich seiner Intelligenz nicht zuzutrauen, oder er muss ein großer Nichtswisser gewesen sein. Und zu diesem Resultat komme ich.
Trotz allem, am 7. November 1889, heute vor 135 Jahren, kehrt die erste deutsche Plankton-Expedition nach Kiel zurück. Sie hat hunderte neue Arten entdeckt. Sie ist auf ganz neue Fragen gestoßen, wie zum Beispiel die, warum es überraschenderweise gerade in kalten Gewässern viel mehr Plankton gibt als in warmen. Und sie hat so viele Daten gesammelt, dass die Auswertung Jahre dauern wird. Bis heute setzt diese Reise Maßstäbe. Die Klimawissenschaftlerin Maike Vogt.
Natürlich hat diese Expedition den Begriff des Planktons geprägt. Und auch die Methoden, die dort entwickelt wurden in Sachen auf die Planktonnetze etc., sind Methoden, die wir heute noch benutzen.
Dabei gibt es schon früh wissenschaftlichen Streit um die Methoden Hansens. Der Zeitgenosse und Zoologe Ernst Haeckel hält die Methode, ein Netz vertikal durchs Wasser zu ziehen, für Geldverschwendung. Wenn man die Netze lange Zeit horizontal durch das Wasser zöge, so kritisiert er, könne man schließlich viel mehr Plankton einholen. Der Expeditionsteilnehmer und Zoologe Karl Brandt verteidigt dagegen das Vorgehen.
Haeckel scheint aber nicht verstehen zu wollen, dass es Hansen gar nicht auf die Gewinnung von möglichst viel Material ankommt, sondern auf die Ermittlung der in einer ganz bestimmten Wassersäule vorhandenen Planktonorganismen.
Maike Vogt bewertet diesen Disput.
Ja, also zum einen ist natürlich der kritische Diskurs in der Wissenschaft essentiell. Also von dem leben wir. Wir brauchen Leute, die reflektieren, was wir so tun und was wir finden und sich überlegen, ob es bessere Wege gäbe, solche Ergebnisse auszuwerten, zu verstehen. Und zum anderen ist es so, dass wir heute noch diese vertikalen Netze benutzen, weil man eben genauer feststellen kann, wie viel Wasser durch so ein Netz dann auch läuft, also wie die Konzentration pro Wassermenge verschiedener Organismen ist.
Auch die horizontale Methode findet heute Verwendung. Überhaupt rückt man dem Plankton mit allem zu Leibe, was die Menschheit an Ressourcen, Ideen und Technologien zu bieten hat. Und mitmachen können alle. Maike Vogt entwickelt kleine Messeinheiten, die auch Laien auf Booten oder an der Küste durch das Wasser ziehen können, um Proben zu nehmen. Und auch die klassische Expeditionsreise hat nicht ausgedient. Das hat zuletzt die Tara Ocean Expedition gezeigt. Diese Forschungsfahrt hat die Anzahl der Arten, die nun zum Plankton gehören, verhundertfacht. Und so wie Otto Krümmel es schon damals gemacht hat, wird auch heute noch die Farbe der Meeresoberfläche von Satelliten erfasst. Denn sie lässt Rückschlüsse auf Bestände im Plankton zu. Bei aller Kontinuität gibt es aber natürlich auch Fortschritte, die den damaligen Expeditionsteilnehmern unvorstellbar waren.
Heute arbeiten wir eben mit automatischen bildgebenden Systemen. Man hat jetzt diese ganzen DNA-basierten Methoden, diese genbasierten Methoden, wo man sehr viel genauer bestimmen kann, was sich da so im Wasser befindet. Zum anderen sind die Expeditionen auch in Bezug auf die wissenschaftliche Diversität etwas größer. Also damals waren das weiße Männer im mittleren Alter. Heute sind wir da etwas diverser in Bezug auf die Mitglieder der Forschungsgesellschaft, die in solche Datennahmen dann auch involviert sind, zum Glück.
Für Maike Vogt selbst geschieht die ganze Forschungsarbeit vom Rechner aus. Die Klimaforscherin hat vor allem schon existierende Daten von marinen Ökosystemen miteinander verbunden.
Die Datenlandschaft war damals auch sehr fragmentiert. Da gab es viele, viele Forscher, die hatten Datenpunkte zu Hause bei sich auf dem Computer oder teilweise auch noch in Laborbüchern, in irgendwelchen Schränken.
Das Ergebnis dieser Metastudie war der erste Atlas des Meeresplanktons, der immer weiter verbessert wird. Expeditionen, Satelliten, Citizen Science Projekte. Warum machen sich alle so eine Mühe wegen dieser Winzlinge, die im Meerwasser treiben?
Diese Organismen sind unglaublich wichtig und sie bilden natürlich auch die Grundlage der ganzen Nahrungskette. Und 20% der Menschen auf unserem Planeten sind direkt oder indirekt auf Fischproteine angewiesen. Das heißt, der Ozean durch das Plankton schafft die Lebensgrundlage für eine große Anzahl von Menschen. Plankton produziert auch jedes Jahr etwa 50% des Sauerstoffs, das wir atmen.
Bei genauem Hinsehen ist die Bedeutung des Planktons gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es ist die Basis der Nahrungskette. An ihrer Spitze und damit an der verletzlichsten Stelle stehen wir Menschen. Selbst beim Klima spielt das Plankton eine entscheidende Rolle.
Plankton sorgt auch dafür, dass Kohlenstoff von der Oberfläche des Ozeans in die Tiefe befördert wird, durch das, dass es eben durch pflanzliches Plankton aufgenommen wird. Dann wird dieses pflanzliche Plankton von tierischem Plankton gefressen. Die sterben dann und sinken in die Tiefe und deponieren ihren Kohlenstoff in der Tiefe.
Und das passiert schon seit Abermillionen Jahren. Mit anderen Worten?
Also den Treibstoff, der unsere Autos heute treibt, das ist im Prinzip das Plankton von damals.
Wenn es dem Plankton gut geht, kann es also auch jede Menge CO2 aus der Atmosphäre binden. Da liegt es auf der Hand, dass wir ein großes Interesse daran haben müssen, dass es dem Meer gut geht. Danach sieht es im Moment nicht aus. Bei den Themen Klimakatastrophe und Meeresschutz hagelt es schlechte Nachrichten. Können wir das ändern? Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin des Gasometers Oberhausen und Mitkuratorin der Ausstellung Planet Ozean, verbreitet Zuversicht.
Es gibt nun mal keinen Masterplan, es gibt keinen Knopfdruck, dass man sagen könnte, wir drücken diesen einen Knopf und alles ist wieder gut. Das ist leider nicht möglich. Aber wenn wir alle das wirklich wollen, gibt es jede Menge Maßnahmen, die wir umsetzen könnten. Und dann würde es, glaube ich, auch erfolgreich.
Was auch immer die Menschheit dem Meer tut, Gutes oder Schlechtes, tut sie vor allem sich selbst. Denn mit dem Plankton beobachtet der Mensch die resilientesten aller Bewohner des Planeten, um die sich zumindest Maike Vogt keine Sorgen macht.
Also die Arten, mit denen ich mich heute befasse, sind zum Teil über 3,5 Milliarden Jahre alt. Und diese Arten und der Planet an sich kümmert sich überhaupt nicht um den Fakt, ob es den Menschen gibt oder nicht. Diese Organismen, die haben die Möglichkeit, einfach 10.000 Jahre zu warten. Und in 10.000 Jahren ist sämtliches emittiertes CO2 wieder im Ozean gebunden. Und dann fängt das Leben wieder neu an.
Im Zeitzeichen erinnerte Murat Kahyi an die Rückkehr der Teilnehmer der Plankton-Expedition am 7. November 1889. Zeitzeichen morgen über Georg Elsers missglücktes Sprengstoffattentat auf Hitler.